HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Für den Publikumsverkehr zu schließen sind Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen.
Das ist für uns alle eine neue Situation.
Heute war es jetzt erstmal tatsächlich eher noch so ein bisschen Urlaubsgefühl.
Akkus laden, runterfahren, alles ausdrehen. Freizeit braucht keinen Weg, steh still. Es gibt keine Eile mehr. Modus auf sein Reich, Slow Motion Style.
Einmal am Tag gehe ich irgendwie raus, gehe irgendwie zum Markt, man unterhält sich noch ein bisschen und dann hat man halt den Abstand auch einfach.
Wir haben eine Liste erstellt, was so in dieser Zeit jetzt gemacht werden kann, sowohl praktisch, also aufräumen, sauber machen, Medienkonzept haben wir jetzt Zeit für, um das zu erstellen.
Man fragt den Arbeitgeber natürlich, ob der da irgendwie was machen kann. Homeoffice.
Alle Eltern haben wir natürlich irgendwie die Sorge, dass uns die Decke auf den Kopf fällt.
Also es geht tatsächlich darum, erstmal besonnen zu bleiben, ruhig zu bleiben.
Bisher sind die 5 Tage ganz gut rumgegangen. Also noch gehen wir uns nicht gegenseitig auf die Nerven. Ich hoffe, dass es das Familienleben nicht belastet, sondern vielleicht eher zusammenschweißt.
Die Zeit steht still. Füße hochlegen, ausspannen, Pause vom Alltag. Normalerweise verbinden wir das mit Urlaub, der jetzt allerorten abgesagt wird. Stattdessen haben viele unfreiwillig Pause von der Normalität. Homeoffice ist das Zauberwort, wenn es noch was zu tun gibt. Derweil toben die von der Unterrichtspflicht befreiten Kinder um die gestressten Eltern herum. Was tun? Schon in der sehr viel kürzeren Weihnachtszeit bestimmt Familienzwist die Zeit zwischen Frühstück und Abendessen. Jetzt haben wir dafür den ganzen Tag. Spiel und Sport sind abgesagt, soziale Kontakte sollen eingeschränkt sein. Das Leben wird langsamer. Könnte schön sein. Achtsam durch den Tag, kein Leistungsdruck im Feierabend, Zeit für dicke Bücher und aufwendige Gesellschaftsspiele. Am Ende sogar ein neuer Familiensinn. Was tun? Anleitung zum Unbeschäftigtsein haben wir heute getitelt und versuchen uns auf die nächste Zeit einzustellen. Die nächste Zeit, zumindest für die, die nicht im Krankenhaus- oder Pflegebereich arbeiten, dankenswerterweise. Für die, die sich nicht zum Beispiel als Behörden- oder Unternehmenschefs zurzeit mit Herausforderungen konfrontiert sehen, die alles andere als Nichtstun bedeuten. Schauen wir zuerst nach Italien. Was den Alltag der meisten Bürger und Bürgerinnen angeht, haben die Italiener eine dramatischere Situation, sowohl zahlenmäßig als auch persönlich. Seit 6 Tagen gilt die Ausgangssperre und sofort entstanden in der noch nie dagewesenen Situation noch nie dagewesene Verhaltensweisen. Mit täglichen Gesangsflashmobs wird gegen den Virus Blues angesungen. Zu hören unter dem Hashtag Flashmob Sonoro, klingender Flashmob, in den sozialen Medien oder auf den italienischen Straßen, wie Jörg Seiselberg berichtet.
In Benevento, in der Nähe von Neapel, steht ein Mann mit seiner Tochter auf dem Balkon seiner Wohnung. Er mit einer Handtrommel, sie mit einem Tamburin. In der Straße gehen andere Balkontüren auf, Nachbarn holen ebenfalls Schlaginstrumente raus und beginnen mitzusingen.
Grandi, grandissimi!
Ein spontanes Balkonkonzert gegen die häusliche Einsamkeit in Zeiten des Coronavirus, verbreitet über YouTube. Eines von vielen Beispielen, wie die Italiener versuchen, der Ausgangssperre mit Humor und Kreativität zu trotzen. Und kleinen Gesten der Hilfsbereitschaft, wie die der Schneiderin Ariana Alaimo, die seit dieser Woche einen Nähkurs auf Facebook anbietet. Für alle Italiener, die jetzt zu Hause vor Problemen stehen, die sie plötzlich alleine lösen müssen. Lektion 1. Wie nähe ich einen Knopf an?
Importante.
Ganz wichtig, versucht den Faden so durch das Nadelöhr zu ziehen, dass ihr 2 Fadenenden habt. Und dann macht ihr einen Knoten. Der Hashtag Andrà tutto bene, alles wird gut, verbreitet sich in Italien in den sozialen Netzwerken und transportiert eine trotzig optimistische Grundstimmung im Land. Motto: Wir lassen uns unsere Zuversicht nicht nehmen, auch wenn das Coronavirus unser Leben umkrempelt und wir zu Hause bleiben müssen. Andrà tutto bene, alles wird gut, ist auch als Slogan auf Zetteln an Wohnungstüren zu sehen und auch von Kindern bunt bemalten Bettlaken, die über Balkongittern hängen. Sara Asquini aus Rom versucht, ihren Landsleuten zu helfen, indem sie Videos von Yoga-Lektionen gegen Rückenschmerzen ins Internet stellt. Nicht nur, weil sie sich wegen der derzeitigen Bewegungsarmut der Italiener sorgt. Dieser Unterricht soll auch ein Moment des Zusammenseins, des sich gegenseitig Unterstützens sein, damit sich alle zu Hause nicht isoliert, sondern trotz allem sich gegenseitig nahe fühlen. Auch Künstler versuchen, ihren Beitrag zu leisten, um die Stimmung im Land hochzuhalten. Rockstar Gianna Nini spielte live per Internet von zu Hause aus. DJ Vitovar versuchte mit einer virtuellen Dancehall-Party auf Facebook, die Italiener in ihren Wohnzimmern zum Tanzen zu bringen. In Corona-Zeiten solo zu Hause, aber nicht alleine. Der Journalist Luca Zorloni hat deswegen mit Freunden das gemeinsame Abendessen via Skype erfunden. Wir haben uns abends um 19:30 zur Abendessenzeit verabredet, jeder mit seinem Teller vor dem Bildschirm. Und dann haben wir ausführlich 2 Stunden miteinander geplaudert, als säßen wir alle zusammen, obwohl jeder bei sich zu Hause war. Auf diese Weise haben wir ein bisschen die jetzt übliche Langeweile durchbrochen. Silvio Brusaferro ruft seinen Landsleuten zu, haltet durch. Frühestens Anfang April, sagt der Chef des Nationalen Instituts für Gesundheit, könne absehbar sein, ob Italien die Krise überwunden hat.
So gehen die Italiener mit der Ausgangssperre um. Live zusammen singen, das hebt die Stimmung und den Zusammenhalt und stärkt sogar das Immunsystem. Kostet nichts und verbraucht nicht mal Strom. Wenn dann die kleinen Clips dieser psychoaktiven Flashmobs verbreitet und angeschaut werden, ändert sich das schon etwas. Streaming kostet Strom. Sehr viel mehr wird das spürbar, wenn nicht nur kleine Clips, sondern ganze Filme und Serien gestreamt werden. Ist ja schließlich die beste Zeit dafür, sich auf dem Safer Sofa endlich durch alte und neue Streifen zu glotzen. Jürgen Kuri, stellvertretender Chefredakteur bei Heise Online. Guten Tag.
Guten Tag, grüße Sie.
Was passiert denn, wenn alle auf einmal streamen, wenn ganz Rom die Yogastunde anschaut oder alle Gianna Nini zuhören wollen, alle auf einmal?
Naja, auf jeden Fall merken die Provider das in den Netzen, dass die Menge der Daten, die da übertragen wird, doch massiv steigt. Und es kommt immer so drauf an, was man sich angucken will, wo man nachschaut, was man macht, wo man hingeht, ob das so problemlos funktioniert. Wenn jetzt alle plötzlich die Yogastunde angucken wollen, dann kann es natürlich sein, dass das zu Stockungen kommt, dass es da dann holpert und wackelt und alles nicht so flüssig geht.
Woran liegt das denn? Heißt das, die Netze schaffen das nicht?
Also die Netze sind nicht das Problem. Wir haben in Italien gesehen, dass jetzt in den Zeiten der Ausgangssperre der Datenverkehr um 40% gestiegen ist und das haben die Netze selbst sehr gut mitgemacht. Man muss sich überlegen, dass wenn ich ins Internet gehe, da sind da im Prinzip 4 Ebenen mit verbunden. Das ist erstmal, dass ich meinen Anschluss habe, der zu meinem Telekom-Provider geht, dann muss dieser Anschluss über ein Backbone-Netz, wie sich das nennt, über ein breites Netz praktisch in das Internet übertragen werden. Da ist meistens ein Glasfaseranschluss, der steckt da dahinter. Und in diesen Netzen, da ist die Bandbreite ausreichend, da wird kein Engpass auftreten. Aber es muss natürlich von diesem Netz dann auch zu diesem Anbieter, zum Beispiel zu der Yogalehrerin, die ihre Yogastunde ins Internet streamen will. Und dann kann da wieder der Engpass auftauchen, dass nämlich die Maschinen, die das Yoga-Video ins Netz machen, viel zu knapp bemessen sind, weil sie normalerweise natürlich für so einen Ansturm nicht gedacht sind. Das heißt, wenn mein Anschluss ins Internet funktioniert und das Backbone funktioniert, dann habe ich immer noch das Problem, dass der Anbieter da unter Umständen Engpässe verursacht.
Das heißt, das sind einfach mehrere Ebenen, die eine Rolle spielen. Dann gehen wir nochmal an diese eine, die erste, die Sie angesprochen haben. Meine eigene Ausstattung, mein eigener Zugriff auf die Daten. Ich habe ja da nicht einen eigenen, sondern hänge mit Nachbarn zusammen. Glücklich also, wer den Kasten direkt vor der Haustür hat?
Ja, so ungefähr. Also das eine ist natürlich, je kürzer die Leitung zu diesen grauen Kästen, die die Telekom zum Beispiel da auf die Straßen stellt, das sind im Prinzip die Anschlusskästen, wo die einzelnen Haushalte, die einzelnen Wohnungen angeschlossen sind. Je kürzer der Weg ist, desto besser und je weniger natürlich an so einem Kasten hängen, desto auch besser. Weil von diesem grauen Kasten auf der Straße aus geht dann eine Leitung zur örtlichen Vermittlungsstelle und die teilen sich dann natürlich alle Anschlüsse. Das ist zwar eine Glasfaserleitung, die sehr hohe Kapazitäten haben kann, aber wenn natürlich ein ganzes Haus oder unter Umständen sogar ein ganzes Viertel an so einem Kasten hängt, dann kann das schon mal eng werden. Grundsätzlich ist es so, dass die Bandbreite auch dieser Anschlüsse meistens reicht, wenn dann natürlich alle gleichzeitig über dieses Kabel dann an die Vermittlungsstelle wollen, kann es natürlich passieren, dass die Bandbreite des einzelnen Anschlusses nicht so hoch ist, wie vielleicht versprochen. In der Regel reicht das aber zumindest in Ballungsgebieten, wenn Sie in einer Stadt wohnen, wo die Ausstattung relativ gut ist, reicht das in der Regel aus, um darüber zu streamen, auch wenn Sie nicht die komplette Bandbreite erreichen.
Mhm. Auch wenn dann ganze Familien unter Umständen, der eine macht Homeoffice oder die Eltern machen Homeoffice, die Kinder versuchen natürlich ihre Schulaufgaben über digitale Recherche bestmöglich zu lösen. Alle hängen dran, muss man dann notfalls das Kabel wieder rausholen?
Also zum einen ist es natürlich so, je höher die Bandbreite Ihres Internetanschlusses, desto besser ist es. Desto mehr Familienmitglieder können auch gleichzeitig alles machen, was sie machen wollen. Ich sitze ja im Moment auch im Homeoffice, telefoniere über den DSL-Anschluss. Gleichzeitig läuft der Fernseher auch über den DSL-Anschluss. Das ist also eigentlich kein Problem. Was dann natürlich noch ein Engpass sein kann, ist, wie sieht denn das Netz, also die Kommunikation in Ihrem Haus aus, in Ihrer Wohnung aus? Wenn Sie jetzt 5 Familienmitglieder haben, die alle über ein relativ schwaches WLAN ins Internet gehen wollen, dann ist nicht der Internetanschluss das Problem, sondern Ihr lokales Netz. Da empfiehlt es sich dann unter Umständen tatsächlich auf ein Netzwerkkabel zurückzugreifen, direkt mit dem Netzwerkkabel an den Router zu gehen, damit zumindest die Geräte, die wirklich Bandbreite brauchen, wenn Sie zum Beispiel eine Videokonferenz machen oder so, das auch gesichert haben und nicht auf das WLAN angewiesen sind.
Das heißt, es wird mal wieder deutlich, am besten guckt man Fernsehen über Satellit oder hört Radio oder Audiostream. Das bringt ja viel, viel weniger Probleme. Da freuen wir uns natürlich. ARD Audiothek, eine Empfehlung. Jetzt haben wir aber ja noch ein anderes Thema außer Streamen von Filmen, Herr Kuri. Wenn man sich jetzt mit dem Homeoffice so umhört, was die Leute machen. Ich habe gerade mit einem gesprochen, der sagte, ich habe jetzt erstmal 2 Tage 8 Stunden Videokonferenz. Wenn man sich das flächendeckend vorstellt, könnte problematisch werden, oder? Herr Kuri, sind Sie noch da? Ich sehe Ihre Leitung zwar noch. Jetzt ist das mit dem Netz doch nicht so unproblematisch, wenn der Fernseher läuft und gleichzeitig die Internettelefonie. Wir versuchen, die Leitung wieder aufzubauen zu Herrn Kuri und wählen erneut an, denn wir wollen doch noch klären, wie das eigentlich mit dem Homeoffice und der Videokonferenz ist und schauen, ob er wieder da ist. Herr Kuri?
Ja,
wunderbar. War doch nicht so unproblematisch mit dem Fernseher. Nee, es kann an uns liegen. Wir haben im Moment auch ein Problem mit der Telefonanlage.
Aber ja, nochmal zum. Das kann dann immer noch passieren, natürlich.
Zum Homeoffice, Videokonferenz, ja. Flächendeckend in ganz Deutschland, überall und immer. Kann das gehen?
Jetzt sag mal so, wenn ich höre, dass jemand in 2 Tagen 8 Stunden ein Meeting über Videokonferenz gehabt hat, dann müsste man sich mal überlegen, ob das wirklich notwendig ist. Es ist vielleicht gute Gelegenheit, mal zu überlegen, ob alle Meetings denn tatsächlich sein müssen, die man den ganzen Tag über so hat. Unter Umständen sind da die Ressourcen doch verschwendet. Auf der anderen Seite, Videokonferenzen sind eigentlich auch nicht das Problem. Wenn die Videokonferenzen stattfinden, dann brauchen die nicht mehr Bandbreite als zum Beispiel das Netflix-Streaming oder Ähnliches. Und man hat bei Videokonferenzen ja immer noch die Möglichkeit, tatsächlich Bandbreite zu sparen. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt jede Videokonferenz mit HD-Streams machen. Ich kann mal auch auf eine geringere Auflösung runterschalten. Wenn es dann ein bisschen pixelig wird, kann ich die Leute trotzdem erkennen und mit ihnen diskutieren. Also da kann man auch definitiv Bandbreite sparen. Ich sehe auch nicht, dass Videokonferenzen tatsächlich da ein Problem machen würden. Zumal nicht ganz Deutschland wird gleichzeitig in eine Videokonferenz gehen, das ist relativ unwahrscheinlich.
Außerdem reicht ja vielleicht auch eine Telefonkonferenz bei der einen oder anderen Gelegenheit. Jürgen Kuri, stellvertretender Chefredakteur von Heise Online, vielen Dank. Ganz ohne Streaming geht es auch, jedenfalls bei uns, rausgehen. Lange vor Corona und lange bevor es Streamingdienste gab, nämlich 1854, hat sich der amerikanische Schriftsteller Henry David Thoreau dem Aussteigerleben hingegeben. Dabei floh er nicht vor Viren, er wollte einen ausgewogenen alternativen Lebensstil entwickeln und begab sich dafür in eine Blockhütte im Wald. Aus seinen Tagebucheinträgen entstand sein Buch Walden, Leben in den Wäldern.
Ich finde es gesund, die meiste Zeit allein zu sein. Gesellschaft, selbst mit den Besten, wirkt bald ermüdend und zerstreuend. Ich bin unendlich gerne allein. Noch nie fand ich den Gesellschafter, der so gesellig war wie die Einsamkeit. Wir sind meistens einsamer, wenn wir hinausgehen unter die Menschen, als wenn wir in unserem Zimmer bleiben. Der denkende und arbeitende Mensch ist immer allein, sei er, wo er wolle. Die Einsamkeit wird nicht nach den Meilen der Strecke gemessen, die zwischen uns und unseren Mitmenschen liegen. Wer in einem der dicht bevölkerten Bienenstöcke von Cambridge wirklich eifrig studiert, ist so einsam wie der Derwisch in der Wüste. Der Landmann kann den ganzen Tag in Feld und Wald hackend und grabend beschäftigt sein, ohne sich einsam zu fühlen, weil er beschäftigt ist. Wenn er aber abends heimkommt, mag er nicht allein seinen Gedanken überlassen in seiner Stube sitzen. Er muss dahin, wo er Leute sieht, sich erholt und sich nach seiner Ansicht für die Einsamkeit des Tages entschädigt. Dann wundert er sich, wie der Studierende die ganze Nacht und fast den ganzen Tag ohne Langeweile und ohne seine Parteigenossen zu Hause sitzen mag. Denn er kann sich nicht klarmachen, dass jener, obgleich im Hause, noch bei der Arbeit auf seinem Felde ist und in seinem Walde Holz hackt, wie der Landmann auf dem seinen, und zur Abwechslung die gleiche Erholung und Gesellschaft aufsucht wie letztere, wenn auch vielleicht in konzentrierterer Gestalt.
Wir folgen Thoreau später noch einmal in den Wald, den Ort für ein alternatives Leben oder auch den sicheren Ort vor Viren, den er für seine Reflexion nutzte. Was tun? Anleitung zum Unbeschäftigtsein, der Tag in H2 Kultur. Nicht nur das Nichtstun, auch die Suche nach einem neuen Geschäft hat eine NGO in Hongkong auf eine neue Idee gebracht. Immer noch sind Gesichtsmasken zum Schutz gegen das Coronavirus in Hongkong Mangelware. Dabei geht es vielen Hongkongern mittlerweile nicht nur um einen effektiven Gesichtsschutz, sondern durchaus auch um ein attraktives Modeaccessoire. Eine NGO hat sich auf die Herstellung modischer Gesichtsmasken und Mundschutze spezialisiert. Die Mitarbeiterinnen der NGO nähen in einer kleinen Fabrik Masken auf Bestellung. Sabine Hackländer berichtet aus Hongkong über Mundschutz mit individuellem Touch.
Auf den ersten Blick deutet eigentlich nichts darauf hin, dass hier gearbeitet wird. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss eines Wohnkomplexes im Vorort Kwai Fong ähneln eher denen eines Kindergartens als einer Produktionsstätte. Basteleien und Kinderzeichnungen zieren die Wände. Auch ein kleiner Spieltisch mit Stühlen steht in einer Ecke. Doch dann ist aus einem Nebenzimmer das Rattern einer Nähmaschine zu hören. Hier sitzt die etwa 50-jährige Shia an einer Industrienähmaschine aus den 70er Jahren, ein Schweizer Modell. Shia näht soeben die Kanten einer Maske mit Balletttänzerinnenmotiv. Ungefähr 6 Minuten braucht sie dafür, dann kommt die schwarz karierte und später die Maske mit den gelben Enden dran. Sie selbst trägt eher ein dezentes Modell mit kariertem Stoff in rosa und weiß. Ich bin zwar keine professionelle Näherin, aber ich interessiere mich sehr dafür. Außerdem ist es ihr wichtig, andere Menschen zu unterstützen, die wie sie selbst nur wenig Geld zur Verfügung haben. Schließlich können sich viele in ihrer Nachbarschaft die medizinischen Gesichtsmasken kaum leisten, wenn sie denn überhaupt in einem Laden zu finden sind. Deshalb hat sich die Graswurzelorganisation The Women's Clothes seit circa 2 Monaten auf das Herstellen von wiederverwendbaren Gesichtsmasken verlegt. Wir nähen etwa 250 bis 300 Stück am Tag. Shia schafft mehr als 10 in einer Stunde, aber sie ist auch wirklich schnell, erklärt Raiku, die Leiterin der Frauen-NGO. Seit 10 Jahren organisiert die 35-Jährige nun schon die Arbeit in dem Viertel. Am Anfang habe man die Frauen einfach nur mit Nähmaschinen versorgt. Dann habe man angefangen, Computer und Einkaufstaschen aus alten Stoffresten zu nähen. Dass man sich jetzt auf den Virusschutz verlegt habe, sei tatsächlich zunächst aus der Not heraus entstanden. Natürlich ist der Schutz nicht so gut wie die chirurgische Gesichtsmaske, aber wir können es als Alternative nutzen für alte Menschen und Hausfrauen, wenn sie einkaufen oder spazieren gehen. Doch dann kam der Erfolg und mit ihm das kreative Temperament der Näherinnen zum Vorschein. Zunächst habe man fast nur sehr, sehr bunte Stoffe verwendet. Mittlerweile gäbe es 2 Kollektionen, eine eher für Männer, die andere für Frauen und dann natürlich noch die farbenfrohen Kindermasken. Die eine Serie nennen wir die dunkelfarbige Kollektion, die andere ist die helle. Und dazwischen haben wir natürlich noch eine Reihe von anderen Mustern. Die Stoffe sind jetzt etwas weniger bunt, nicht ganz so viele Muster drauf. Das scheint eher gefragt zu sein. Und auch an der Wirksamkeit des Mundschutzes habe man mittlerweile gearbeitet. Raiku zeigt mir dazu die Innenseite der Maske. Dort ist ein ca. 5 cm langer Schlitz zu sehen. In diese Innentasche kann ein kleines Filterpapier gesteckt werden. Was den Preis angeht, so verlangt die NGO inzwischen 48 Hongkong-Dollar für eine Maske, also knapp 6 Euro. Euro. Die Bestellungen würden meist online entgegengenommen, erklärt die junge Marketingchefin Wing.
They can order the mask by Facebook.
Die Kunden fragen zunächst über Facebook und Google Phone an. Dann besprechen wir die Details meist über WhatsApp. Das mache ich den ganzen Tag lang, manchmal sogar noch um Mitternacht, weil manche einfach kein Ende finden. Mittlerweile hat sich Shia den dunkelblauen Stoff mit dem Bulldoggen-Motiv herangeholt. Den hatte die Kundin selbst gekauft und in der NGO vorbeigebracht. Auch die Größe wurde maßgenommen. Schließlich soll das gute Stück auch richtig sitzen.
Aus der Not ein Geschäft gemacht. Auch diese Seite gibt es und dabei noch helfen. Tatsächlich ist das Nähen wie auch das Basteln auch eine gute Anregung für die vielen Stunden, die man jetzt nicht in Bars und Kneipen, im Fitnessstudio oder Sprachkurs verbringen kann. Vielleicht sogar umgeben von Kindern, denen nach der von der Schule vorgegebenen Schularbeitszeit immer noch genug Gelegenheit zur Langeweile bleibt, wenn Zoo, Kino und Einkaufszentrum ab morgen auch geschlossen sind. Dr. Philipp Kabi, Chefarzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Marienhospital in Papenburg und Vorstandsvorsitzender der DGSF, der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapieberatung und Familientherapie. Guten Tag.
Guten Tag.
Jetzt sitzen viele Familien für eine nicht definierte Zeit eng aufeinander. Freiraum oder vorprogrammierter Familienzwist?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Das eine bietet ganz viele Möglichkeiten, Dinge aufzugreifen, die schon lange ruhen oder nicht aufgegriffen werden konnten. Andererseits ist das Potenzial an Konflikten natürlich dadurch auch gesteigert. Und da kommt es darauf an, die Balance zu finden.
Um die Weihnachtszeit haben die Familienberatungsstellen ja auch schon Hochkonjunktur. Diesen Ansturm kann es so nicht geben. Persönliche Beratung ist nicht möglich. Bieten Sie andere Lösungen jetzt? Machen sich die Berater Gedanken?
Einmal ja. Bei uns wäre das nach wie vor möglich, wenn es wirklich eskaliert. Von der anderen Seite bieten jetzt ganz viele Beratungsstellen und Kliniken und Praxen auch telefonische Beratungszeiten an oder sogar auch Online-Foren bzw. Online- oder Videoschaltungen, die dann auch von der Praxis aus stattfinden können, ohne dass man direkt in den Kontakt geht.
Wenn jetzt die sozialen Kontakte eingeschränkt sind, Sie haben es schon eben angesprochen, Sportkultur außer Haus ebenso. Wie kann man dann auch jetzt, ohne gleich in die Therapie oder einen Therapeuten zu brauchen, auch erstmal für sich sorgen und seine Familie? Die Eltern drehen ja auch am Rad.
Genau, deswegen profitieren alle viel von so ein bisschen Tagesplanung, die ja unter anderem so aussehen kann, dass man am Vorabend überlegt, was wollen wir denn morgen irgendwie gemeinsam gestalten, und jeder kriegt dabei einen Teil der Verantwortung für das Gelingen, und dann wird am Abend nochmal geguckt, was von dem, was wir da so gemacht haben, hat gut funktioniert und wie können wir das morgen gebrauchen bei der weiteren Planung, und so hangelt man sich so durch die Woche. Man kann natürlich nicht nur Tagespläne, sondern auch ganze Wochenpläne machen, sodass man eine gemeinsame Perspektive erarbeitet, die man dann am Ende der Woche entweder abgeschlossen hat oder übers Wochenende ruhen lassen kann oder fortsetzen kann. Und das sind gemeinsame Prozesse, die an der Stelle sehr förderlich sein können, wenn jeder mit seinen eigenen Stärken daran beteiligt ist.
Also wenn man Projekte entwickelt, Bewegung, Basteln, was auch immer sich anbietet, das auch wirklich plant. Das heißt, man muss diesem Bedürfnis, was ja Kinder eigentlich noch mehr haben als wir, aber was ja doch zum menschlichen Grundbedürfnis gehört, nach Struktur, Orientierung nachgehen, auch in so einem Fall.
Genau, und es sind ja nicht nur die Kinder, die das brauchen, sondern Erwachsene haben häufig vergessen, dass sie das auch gut gebrauchen können. Und das wäre eine gute Gelegenheit, das wiederzubeleben.
Wie offen sollte man denn mit den Kindern darüber sprechen, dass das auch bestimmte Verhaltensweisen gibt, die man wirklich befolgen muss, weil das sonst gefährlich sein kann? Oder dass man vielleicht Sorgen hat um die Großeltern oder Risikopatienten in der Familie, oder wo man denkt, das muss ich den Kindern vielleicht ja doch nicht sagen. Welche Offenheit ist angebracht?
So offen wie es geht. Also ich denke, Kinder haben sehr feine Fühler für das, was so nebenbei auch in den Köpfen sich abspielt, und wundern sich dann plötzlich, dass Dinge nicht mehr angesprochen werden. Und was sie nicht gut gebrauchen können, ist, dass sie selbst negative Erfahrungen machen müssen, weil es denen keiner gesagt hat. Deswegen ist es besser, vorher Klartext zu reden mit den Kindern, die sehr gut damit umgehen können, weil sie sich dann auch gewertschätzt fühlen. Das Rücksichtnehmen auf die ältere Generation ist natürlich einerseits sehr wichtig, andererseits verschenkt man dann natürlich auch eine ganz wichtige Ressource, weil genau diese ältere Generation auch nochmal ganz andere Zeiten durchgemacht hat. Und da wäre es zum Beispiel ganz interessant, mal zu fragen, wie die das alles hingekriegt haben und wie sie es geschafft haben, diese schwierigen Jahre waren es damals, jetzt sind es wahrscheinlich Monate, aber immerhin eine lange Zeit, wie sie das hingekriegt haben, das gewinnbringend hinter sich zu bringen.
Also, dass Sie nicht eher die Gefahr sehen, dass die Großeltern jetzt, ich sag mal, retraumatisiert werden. Jetzt ist wieder eine Situation, wo auf einmal leere Regale da sind, was man ja sonst überhaupt nicht mehr sieht. Außer bei Aldi gibt es ein super Sonderangebot oder bei anderen Discountern. Also, sondern es ist sogar eine Stärke, die diese Erfahrung, die man, Sie sagten, eben nutzen kann.
Ja, ganz, also ich sehe das ganz im Gegenteil zu Retraumatisierung. Ich denke, da ist eine unheimliche Ressource, die sich da verbirgt hinter diesen Erfahrungen, weil die ja sehr viel Stärken gebraucht haben, um das sozusagen zu überleben und um hinterher festzustellen, das war eigentlich das geringere Problem. Und davon können Kinder sehr, sehr profitieren, allein schon von den Geschichten, wie Eltern, Großeltern das geschafft haben. Aber es ist auch für die Eltern nochmal gut, an der Stelle so ein bisschen Verantwortung abgeben zu können. Daher ist das letztendlich für alle eine Win-Win-Position.
Und den Kontakt kann man ja auch ohne ganz körperliche Enge vielleicht dann digital schaffen. Und Hamsterkäufe konnten die damals jedenfalls nicht machen, weil es einfach gar nichts gab. Wenn Sie jetzt sowas hören wie in Italien, dass man mit so Slogans arbeitet wie alles wird gut, ist das ermutigend oder Augenwischerei?
Das ist ermutigend. Das ist auch die Geschichte der Menschheit bisher. Jede Krise hat doch ein End und aus jeder Krise hat man auch irgendwas gelernt. Daher kann ich das nur voll unterstreichen. Und wenn man so sieht, wie die Italiener sich da abends gegenseitig vom Balkon zu Balkon den Mut zusingen, ist das schon eine starke Geschichte.
Familien auf engstem Raum, Dynamiken und Lösungen, so kann auch eine neue Stärke und auch ein Zusammenhalt entwickelt werden, sagt Dr. Philipp Karbi, Kinder- und Jugendpsychiater in Papenburg. Vielen Dank. Was tun? Anleitung zum Unbeschäftigtsein, der Tag in HR2 Kultur. Begeben wir uns noch einmal in den virenfreien Wald mit Henry David Thoreau. Walden leben in den Wäldern.
Gesellschaft ist gewöhnlich zu billig zu haben. Wir treffen uns nach zu kurzen Zwischenräumen, als dass wir Zeit genug gehabt hätten, neuen Wert füreinander zu erlangen. Wir kommen dreimal täglich bei den Mahlzeiten zusammen und lassen den anderen immer wieder von dem schimmligen alten Käse kosten, der wir sind. Wir mussten übereinkommen, eine Reihe gewisser Regeln zu beobachten, die wir Etikette und Höflichkeit nennen, um diese häufigen Zusammenkünfte erträglich zu machen und nicht zu offenem Krieg zu kommen. Wir treffen einander auf der Post, bei gesellschaftlichen Anlässen und am Kamin jeden Abend. Wir wohnen dicht zusammengepfercht, sind einander im Weg, stolpern übereinander und verlieren, meine ich, einigermaßen den Respekt voreinander. Gewiss würde weniger große Häufigkeit für jeden bedeutenden und herzlichen Verkehr genügen. Man denke an die Mädchen in einer Fabrik. Nie sind sie allein, kaum in ihren Träumen. Es wäre besser, es gäbe auf der Welt immer nur einen Einwohner per Quadratmeile, wie dort, wo ich lebe. Der Wert eines Menschen steckt nicht in seiner Haut, so dass wir ihn anrühren müssten.
Wieder zurück aus dem Wald und aus den Gedanken, an denen uns Henry David Thoreau teilnehmen lässt, HR2 der Tag. Und wir landen mitten in Madrid. Auch dort gibt es eine Ausgangssperre wie in Frankreich und Italien. Und auch dort wächst in der erzwungenen Separierung die Gemeinschaft, wie Marc Dugge berichtet.
Es ist 8 Uhr abends, als auf einmal ein Klatschen die Stille des Viertels durchbricht. Erst ist es noch zurückhaltend, dann öffnen sich die Fenster und Balkontüren und die ganze Straße macht Lärm. Ein Dankeschön an die Sanitäter, an die Krankenschwestern und Ärzte, aber auch eine Art Selbstvergewisserung, ein Lebenszeichen. Man ist nicht allein in diesem Viertel, im Alarmzustand von Madrid. Eine Bekannte, die in einem Gesundheitszentrum arbeitet, schickte mir schon am Donnerstag folgende Nachricht.
Estamos hasta arriba.
Wir sind völlig überlastet, sagt sie. Sie berichtet von einem Ansturm auf die Gesundheitszentren, von fehlendem Material, fehlenden Kapazitäten, endlosen Überstunden. Manchmal müsse sie einfach nur weinen.
Ich bin sehr agobiada, tío. Hoy ya reventa, ya venía a estar un rato.
Dazu kommt fehlendes Personal. Mehr als 700 Menschen aus dem Gesundheitsbereich sind mittlerweile in Quarantäne, weil sie sich möglicherweise mit dem Coronavirus angesteckt haben. Um die Lücke zu stopfen, engagieren sich pensionierte Ärzte wie Cristina Bellio. Via Videochat erzählt sie: Wir sind alle so besorgt, da macht es dich froh, wenn du dich nützlich machen kannst. Ich habe mich meinem Krankenhaus mein ganzes Leben lang verpflichtet gefühlt. Das ist auch heute nicht anders. Bellio kennt ihre alte Klinik ganz genau. Sie weiß um die Lage der Treppen und der Aufzüge. Das helfe, wenn es schnell gehen muss, sagt sie. Die Krankenhäuser werden jedenfalls immer voller. Um die Krankenhäuser zu entlasten, hat auch Kike Sarasola seine Hilfe angeboten. Er ist Chef der Hotelkette Roommate. Als er von den Zuständen in den Krankenhäusern hörte, rief er bei der Regionalregierung von Madrid an und sagte:
Tengo dos hoteles.
Ich habe zwei Hotels mit insgesamt 100 Zimmern. Die stehen Ihnen ab jetzt zur Verfügung, wenn Sie das brauchen. Ich hatte das Gefühl, dass ich helfen muss. Wenn wir alle ein bisschen mithelfen, dann ist dieser Albtraum schneller vorbei. Bisher ist die Regionalregierung aber nicht auf das Angebot eingegangen. Und auch Gewerkschafter im Gesundheitswesen reagierten erst einmal zurückhaltend. Es seien durchaus genügend Betten vorhanden, sagen sie, etwa in Privatkrankenhäusern. Am Abend hat die spanische Regierung dann tatsächlich beschlossen, private Kliniken der öffentlichen Hand zu unterstellen und Verträge von Ärzten zu verlängern, die noch in Ausbildung sind. Alle Ressourcen werden gebraucht. Das gilt auch fürs Material. Wer etwa Schutzmasken oder Schutzhandschuhe hortet, der ist ab sofort verpflichtet, sie dem Staat zu überlassen.
Ausgangssperre in Spanien. So kreativ lösen die Spanier die Situation und viele wollen helfen. Wer dort ganz zu Hause sitzt, muss noch ganz andere Anleitungen für das Unbeschäftigtsein finden. Und wir ja auch schon ein bisschen. Professor Jochen Hörisch von der Uni Mannheim, guten Tag.
Guten Abend.
Sie bleiben auch zu Hause im Moment. Sind Sie auch schon an den Bücherschrank getreten und haben Ihren Blick schweifen lassen?
Ja, natürlich. Nun mache ich das ja auch im Altersleben, weil ich das Privileg habe, von Steuerzahlern für einen wunderbaren Beruf, den eines Literaturprofs, bezahlt zu werden. Aber ich merke, dass ich jetzt anders lese, dass ich sag's einfach mal so, existenzieller lese. Es geht in der Literatur wirklich um Liebe, Leben, Tod, um die ganz, ganz großen Gefühle und immer wieder um den Ausnahmezustand. So einen Ausnahmezustand haben wir. Und da lohnt es sich, davon zu lesen, wie Leute früher und in anderen Konstellationen mit gefährlichen Pesterkrankungen und Epidemien umgegangen sind, wie sie mit dem Ausnahmezustand fertig geworden sind.
Welche dicken alten Schinken sind denn da in die Hände gefallen?
Man macht nichts Originelles, aber man macht auch nichts falsch, wenn man sagt, Leute, lest die Klassiker, die sind zu Recht einigermaßen mit hohem Prestige versehen. Und das wäre natürlich Boccaccio, das Decamerone, ein sehr laszives, frivoles und zugleich tiefsinniges Buch, das eben junge Leute sich aufs Land zurückziehen, weil die Pest sie in der Stadt bedroht. Und dann erzählen sie sich die großen Geschichten vom Leben, vom Lieben und durchaus auch vom Lesen. Und der zweite wäre eben ein nicht ganz unbekannter Frankfurter Goethe, Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter, ist dieser selten gelesene Text von Goethe. Der spielt nicht unbedingt unter Pandemieumständen, aber unter Kriegsumständen. Und die Konstellation ist absolut so wie beim Decamerone. Wie kann man sich Mut machen zum Weiterleben, wenn das Leben bedroht ist?
Und das ist einfach das Novellensammlung. Das sind, man erzählt sich Geschichten und das ist dann eben dort niedergeschrieben, sodass wir davon auch in solchen Zeiten profitieren können.
Ja, man erzählt sich Geschichten, die immer mit dem ganz großen Pathos arbeiten. Kommt, reden wir zusammen, wer redet, ist nicht tot, dichtet Gottfried Benn, es züngeln schon die Flammen gar sehr um unsere Not. Das Spannende ist ja, dass das Lesen dann auch immer wieder zurückübersetzt wird in das eigene Leben, über das man dann, wenn man nicht ganz alleine zu Hause in der Quarantäne ist, sondern mit der Liebsten, mit der Familie, mit Kindern, sich eben unterhalten kann. Und dieses Wechselspiel von Lesen, was ja was eher Isoliertes ist, und reden über das Gelesene. Ich glaube, das macht diese Konstellation doch einigermaßen reizvoll. Und da kann man eben auch Camus lesen, Die Pest. Ein befreundeter Buchhändler hat mir erzählt, dass das ein absoluter Schnellbestseller wieder geworden ist. Oder Marquez, Liebe in Zeiten der Cholera. Es ist ja auffallend. wie viele großartige Autoren eine große Sensibilität haben für das Pandemische, das, was uns alle bedroht, und dass man dann im Pandemischen das alle Bedrohenden, das Individuelle, den individuellen Umgang mit der Bedrohung erzählen kann. Das macht solche Geschichten so reizvoll.
Ja, aber gleichzeitig, ich meine, das ist ja auch ein beliebtes Filmmotiv, der Weltuntergang durch Seuchen, Viren, Bakterien. Gleichzeitig frage ich mich doch, ist es das Richtige, das dann noch zu lesen? Sie sagten eben schon, es zieht einen an, aber ist es das, was die Stimmung hebt? Brauchen wir nicht dann auf jeden Fall ein gutes Ende?
Ja, ein gutes Ende ist aber gewissermaßen immer gegeben. Wenn die Geschichte ganz übel ausgeht, es eine apokalyptische Geschichte wird, eine Weltuntergangsgeschichte, eine von der großen Ekpyrosis, von dem Weltenfeuer, das alles verbrennt, dann denkt man, mein Gott, so schlimm ist es wohl nicht. Wir gehen ja immer noch mit einigermaßen komfortablen Besteck an die gegenwärtige Krise ran. Also man kann sich daran messen, dass es immer noch schlimmer kommen könnte. Wenn die Geschichte gut ausgeht, ist es eine Ermutigungsgeschichte. Also ich würde einfach sagen, es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Und Sie haben dezent darauf angespielt, dass Sie mit einem reiferen Semester reden. Ich mache mir keine großen Illusionen. Heute wird es natürlich auch viele Leute geben, die nicht ein Buch aufschlagen, sondern die das machen, was man jetzt Binge-Watching nennt, also sich stundenlang irgendwelche Serien reinzuziehen. Meine Empfehlung wäre da Heimat von Edgar Reitz, 100 Stunden, wunderbares klassisches Kino. Und das erzählt auch von Überlebensgeschichten auf hinreißende Art und Weise.
Und wenn ich jetzt zu viele Nachbarn habe, die sich stundenlang auch solche Dinge antun und dann zuckelt und ruckelt mein Netz, was ist denn die Binge-Watching-Empfehlung in Buchform?
Da kann man natürlich sagen, jetzt starte ich durch. Ich kriege ja auf einmal unter Krisenbedingungen unglaublich viel Lesezeit geschenkt. Und alle geben an, gerade in gebildeteren Kreisen, wer wirklich mal den Mann ohne Eigenschaften von Musil zu Ende gelesen hat, 1800 Seiten, oder wer gar von Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit 5.000, 6.000 Seiten gelesen hat, ist in der Regel ein Angeber. Jetzt könnte man das wirklich einmal machen. Monströse, wunderbar monströse Bücher, sich reinziehen und dafür Zeit zu haben. Die Krise ist immer auch ein Geschenk.
Damit man eben diese verlorene Zeit als geschenkte Zeit empfindet. Professor Jochen Hörisch, Uni Mannheim, mit Lesetipps. Vielen Dank. Und noch ein Tipp, das Aussteigerleben von 1854. Noch einmal blättern wir in Henry David Thoreau Walden, Leben in den Wäldern. In einer Blockhütte dachte er über unser Miteinander nach.
Wir haben gewöhnlich Raum genug um uns herum. Unser Horizont ist nie dicht an unserem Ellbogen. Der dichte Wald ist nicht direkt vor unserer Tür, auch nicht der Teich, sondern ein kleines Stück Land ist immer für uns frei. Ein von uns gebrauchtes, uns vertrautes, irgendwie uns zugeeignetes, eingezäuntes, von der Natur zurückgefordertes. Wozu habe ich diesen weiten Spielraum, diese einige Quadratmeilen einsamen Waldes, der mir zu meinem Privatgebrauch von den Menschen überlassen ist? Mein nächster Nachbar ist eine Meile weit weg. Und kein Haus, außer von den Hügelspitzen aus, innerhalb einer halben Meile von dem meinigen zu sehen. Meinen waldbegrenzten Horizont habe ich für mich ganz allein. Auf der einen Seite erblickt man in der Ferne die Bahnlinie, wo sie den Teich berührt, auf der anderen den Zaun, der am Waldweg hinläuft. Sonst aber ist es so einsam hier, wo ich lebe, wie auf der Prärie. Ich habe eigentlich meine eigene Sonne, Mond und Sterne und eine kleine Welt für mich allein. Ich hätte der erste oder der letzte Mensch sein können. Nie kam nachts ein Wanderer an meinem Haus vorbei und klopfte an meiner Tür. Nur im Frühjahr kamen in langen Zwischenräumen ein paar Leute aus dem Dorf, um im Teich zu fischen. Sie fischten offenbar mehr im Walden-Teich ihrer eigenen Seele und steckten die Finsternis als Köder an ihre Angeln, zogen sich aber bald wieder, meistens mit leeren Körben, zurück. Und überließen die Welt der Finsternis und mir.
Der letzte Ausschnitt aus Henry David Thoreau Walden, Leben in den Wäldern. Jetzt müssen Sie selbst in den Wald gehen, HR2 der Tag. Was tun? Anleitung zum Unbeschäftigtsein. Anders als in anderen Ländern machen erst morgen bei uns die Läden zu, die nicht für die Versorgung benötigt werden. Die deutschen Corona-Fallzahlen sind noch moderat im Vergleich zu anderen Ländern. Das wird sich wohl noch ändern. Aber schon jetzt sind erfreuliche Dinge zu beobachten. Auch so kann man das eigene Unbeschäftigtsein vertreiben und gleichzeitig helfen. helfen. In Frankfurt gibt es bereits eine Gruppe, die sich Corona-Solidarität nennt und Hilfe anbietet für Leute, die krank sind, in häuslicher Quarantäne oder einer Risikogruppe angehören und deswegen besser zu Hause bleiben. Auf Facebook und WhatsApp gibt es bereits ähnliche Gruppen. Und wer nicht digital unterwegs ist so viel, der findet vielleicht eine Info der zahlreichen Gruppierungen, die auch mit Zetteln an Laternenpfählen oder im Briefkasten Hilfe anbieten. Das Deutsche Rote Kreuz tut das zum Beispiel. Ganz neue Allianzen schmieden auch die Jugendorganisationen der Parteien an vielen Orten, zum Beispiel im Werra-Meißner-Kreis, wie Jens Wellhöhner berichtet.
Luca Siebmann geht in den Supermarkt. Der 18-Jährige hat eine Einkaufsliste dabei. Die hat er eben vor der Tür einer älteren Frau aus Eschwege abgeholt. Genauso wie das Geld fürs Einkaufen. Luca ist einer der Freiwilligen, die bei der Corona-Hilfsaktion der Jugendorganisationen von 5 Parteien im Werra-Meißner-Kreis mitmachen. Er selber gehört zur Jungen Union.
Also natürlich, wir sind in einer ländlichen Region und es gibt einfach sehr, sehr viele ältere Leute. Selber habe ich Gott sei Dank auch Großeltern und weiß, dass die auch sicherlich gefährdet sind. Und ich weiß ganz genau auch, dass die genau das brauchen wie ich, nämlich Lebensmittel. Und um die eben zu schützen, ist es mir wichtig, einfach ein bisschen Solidarität zu zeigen.
Luca Siebmann steckt eigentlich mitten im Abi-Stress. Aber trotzdem will er unbedingt den älteren Menschen in seiner Heimat helfen.
Das stimmt. Eigentlich müsste ich gerade auch lernen. Das habe ich heute Morgen dafür schon gemacht. Ich stecke zwar gerade ein bisschen im Stress, das ist so, das gehört zum Abitur dazu, aber das ist trotzdem nichts verglichen mit der gesundheitlichen Gefahr, die eben für Leute besteht, die von dem Coronavirus eben besonders gefährdet sind.
Gesagt, getan. Luca bringt die Einkaufstasche direkt vor die Wohnungstür der 76-jährigen Annemarie Schröter. Treppe hoch, die Tüte vor die Tür gelegt und schnell ist Luca wieder weg. Denn er soll ja keinen Kontakt zu der älteren Frau haben, die ja besonders gefährdet ist durch das Virus. Annemarie Schröter nimmt die Tüte mit den Einkäufen in ihre Wohnung.
Ich bin begeistert. Ich finde das ganz toll, dass junge Leute sich dazu hergeben, in unserer heutigen Zeit, wo das nicht selbstverständlich ist, dass sie bereit sind für uns, ich sag mal ältere Menschen, so freiwillig Einkäufe zu erledigen und einem behilflich zu sein. Also das finde ich ganz toll.
Die Idee, 5 Parteien für die Hilfsaktion zusammenzubringen, hatte Leonie Bierendt von der Jungen Union.
Wir zum Beispiel als Junge Union haben natürlich ein bisschen ein paar negative Kommentare auch bekommen, weil wir mit den Jungen Linken zusammenarbeiten. Haben aber gesagt, hier geht es nicht um politische, also wir können uns in der Sache politisch hart streiten, aber hier geht es eben um ein gesellschaftliches Thema, hier geht es um Vorsorge, um Grundversorgung, die sichergestellt werden. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, wir helfen hier gemeinsam, geschlossen, was auch sinnig ist, wenn man eine zentrale Nummer irgendwie schalten möchte.
Jusos, Junge Union, Junge Liberale, die Grüne Jugend und die Linksjugend, alle machen im Werra-Meißner-Kreis mit bei der ganz, ganz großen Koalition in Zeiten von Corona.
Jens Wellhöhner über die Hilfsaktion der Jugendorganisation der Parteien im Werra-Meißner-Kreis. Wie die Corona-Erfahrung die Gesellschaft verändert. Partei, Jugend von der SPD, der CDU, den Grünen, der FDP und der Linken schließen sich zum Helfen zusammen. Politstreit war gestern und wird auch morgen wieder sein. Jetzt zählt was anderes. Dr. Svenja Flasspöhler, Chefredakteurin vom Philosophie-Magazin. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Näher rücken trotz Abstand halten. Kann das so funktionieren?
Ja, das ist natürlich erstmal eine wirklich absurde Situation, dass wir fürsorglich sind, solidarisch sind, indem wir Abstand halten. Da müssen wir wirklich umdenken, weil normalerweise sich ja die Nächstenliebe gerade darin zeigt, dass wir Menschen sehr nahe sind, dass wir sie umarmen. Das ist schon gerade eine wirklich, man muss es so sagen, verrückte Zeit, die wir erleben.
Aber gerade das, was wir jetzt gehört haben, die lernen sich beim Helfen jetzt kennen. Vielleicht gehen sie danach auch anders miteinander um. Also ist das eine Chance, die man dann auch perspektivisch nutzen kann?
Ja, das denke ich schon. Ich meine, dieses Virus vereint uns ja interessanterweise wieder, weil allen klar ist, dieses Virus ist der Feind. Ja, da gibt es nicht so richtig viel zu deuten. Und das unterscheidet diese Krise eben auch von anderen Krisen, nehmen wir die Flüchtlingskrise oder die Klimakrise, wo Menschen unterschiedliche Ansichten haben. Der Parlamentarismus natürlich auch uns sozusagen an einem solchen Handeln, wie wir es jetzt erleben, einfach hindert, ja auch auf eine gesunde Weise hindert. Es ist ja auch gut so, dass es den gibt. Aber jetzt in diesem Fall ist es eben die Wissenschaft, die den Ton angibt. Und da, finde ich, ist aber wiederum auch bei aller Autoritätsgläubigkeit, die wir jetzt im Moment, glaube ich, auch einfach brauchen, weil wir alle sind zunächst einmal keine Virologen, sollten wir uns aber auch nicht, denke ich, so ein gesundes Maß auch an Kritik und Skepsis sollten wir durchaus beibehalten. Denn die Wissenschaft ist eben auch nicht über alle Zweifel erhaben. Und Wissenschaft ist auch nicht einfach eine neutrale Instanz, die ganz und gar jenseits von Interessen steht, ja, und man muss nur einen Blick, ohne das jetzt vergleichen zu wollen, aber es reicht natürlich ein Blick in die Geschichte, um zu sehen, dass Wissenschaft und Ideologie auch nicht immer feinsäuberlich voneinander getrennt waren.
Das stimmt, aber wenn man jetzt die Debatte verfolgt, ist es ja so, dass dann wenig Kontroverse ist tatsächlich unter den Experten. Also insofern ist es wohl eine Situation, wo wir auch auf eine andere Art und Weise einfach vertrauen müssen.
Richtig, das stimmt. Unser Vertrauen ist derzeit wirklich hart auf die Probe gestellt. Also gerade für uns moderne Menschen, die wir gewohnt sind, wirklich auch Autoritäten zu widersprechen, ja, unseren Verstand zu gebrauchen. Kant hat uns dazu aufgefordert, dass wir jetzt also in dieser Situation eigentlich fast gar keine andere Chance haben, als den Experten, den Virologen zu vertrauen und den politischen Maßnahmen, die da ergriffen werden. Das ist wirklich eine Herausforderung. Und ich denke schon, wir müssen jetzt wirklich sehr wachsam die Situation auch beobachten, weil die Frage ist natürlich schon, wie lange kann man und wie lange sollte man diesen Ausnahmezustand aufrechterhalten? Also darauf hat ja der italienische Philosoph Giorgio Agamben, der bekannt geworden ist mit seinem Buch Homo Sacer, hat auch darauf hingewiesen, dass es natürlich eine große Gefahr ist, dass, sagen wir mal, zumindest Elemente des Ausnahmezustands auch einfach aufrechterhalten werden über eine Zeit hinweg, die Gesellschaften nachhaltig schadet.
Und gleichzeitig sprechen viele von der Chance, die darin liegt, zum Beispiel jetzt einfach mal zurückgeworfen zu sein, nicht 85 Urlaubsreisen zu planen für die nächsten Wochen, langsamer oder ja, die Arbeit verändert sich, langsamer zu arbeiten, wenn überhaupt noch. Das heißt, wir schalten jetzt den Gang oder viele, viele Gänge zurück, wo immer wieder diese Forderung in der Vergangenheit laut wurde, jetzt tun wir es gezwungenermaßen. Ist das was, was, wo Sie sagen, ja, vielleicht können wir mit dem Gefühl langfristig auch was anfangen?
Ja, ich glaube, dass darin eine Chance liegt. Bei aller Dramatik, die diese Situation hat und die man auch wirklich nicht übersehen darf. Also man darf jetzt auch nicht in eine falsche Romantisierung sozusagen verfallen. Aber was wir jetzt gerade sehen, ist eigentlich etwas, worauf feministische Philosophinnen seit den 70er Jahren hinweisen, nämlich auf die Tatsache, dass wir in unserer kapitalistischen Gesellschaft sehr stark auf die Produktion, auf das Wachstum, auf die Steigerung setzen und die Reproduktion, damit ist gemeint Fürsorge, Kümmern, einfach die Sorge um andere, dass das eigentlich immer stiefmütterlich behandelt wurde, also schlecht entlohnt, meistens von Frauen gemacht. Und jetzt gerade merken wir, wie angewiesen wir eigentlich auf dieses reproduktive Tätigsein sind, ja, auf die Fürsorge, auf die Nächstenliebe, auf das Kümmern. Und insofern liegt tatsächlich in dieser Situation eine Chance, weil natürlich auch die Reproduktion, ja, da steckt die Wiederholung ja schon drin. Das hat etwas, das hat eben nichts Dynamisches im Sinne einer Steigerung, sondern das hat immer schon auch einen verlangsamenden Effekt. Und wenn das jetzt dabei rauskäme, dass wir endlich erkennen, dass dieser reproduktive Bereich mindestens genauso gewertet und geschätzt gehört wie der produktive Bereich, dann wäre schon ganz, ganz viel gewonnen, abgesehen natürlich mal oder ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die heruntergefahrene Produktion gerade der Natur und der Ökologie wahnsinnig zugutekommt, selbstverständlich.
Jetzt haben wir auch da gehört das rein, eine totale Veränderung der Arbeitskultur, Homeoffice, Videokonferenzen, Sie arbeiten und leben mit Ihrer Familie gerade in Ihrer Gartenhütte, also ein unkonventionelles Büro und stehen, glaube ich, gerade im Schuppen, das erklärt eben auch die etwas schwierige Leitung, das haben Sie beim Arbeiten auch noch nicht so oft gemacht, oder, im Schuppen gestanden?
Nee, habe ich eigentlich bislang noch nicht. Und ich meine, für mich ist die Situation ja vergleichsweise wirklich sehr erträglich. Das Wetter ist herrlich, die Kinder sind gut gelaunt. Wir sind hier in der Natur. Aber eben, es gibt auch Menschen, die können sich nicht auf diese Weise rausziehen. Denken Sie an die Verkäuferin, denken Sie an die Pflegerin im Krankenhaus oder den Pfleger. Gleichwohl liegt natürlich auch darin eine Chance, weil ich meine, die Stimmen, die schon seit geraumer Zeit fordern, dass die Lohnarbeit flexibler gestaltet werden muss, dass es eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf geben muss, diese Stimmen werden jetzt ja auf gewisse Weise bestätigt und wir können jetzt mal diese Erfahrung machen. Ja, wie ist es denn? Wie fühlt es sich denn an? Und insofern finde ich dieses eben auch vielleicht jetzt mal Aushalten von nicht tätig sein im klassischen Sinne, das ist, glaube ich, für alle eine ganz wichtige Erfahrung und das öffnet selbstverständlich auch Denkräume.
Zumindest für manche Bereiche, das haben Sie ja eben schon angesprochen, andere sind einfach an ihren Arbeitsplatz gebunden und wenn jetzt eben bei VW oder Audi die Bänder stillstehen, ist das sicher nicht lustig. Das soll auch in dieser Sendung nicht falsch verstanden werden, aber über Präsenzkultur in anderen Bereichen kann man sich ja dadurch vielleicht etwas mehr reden. Wenn wir jetzt aber sehen, auch in den Beispielen, die wir in der Sendung gehört haben, Frau Flass-Pöhler, was für Energien doch freigesetzt werden können, dann kann das doch durchaus auch Hoffnung machen für eine Zeit nach der Corona-Krise, denn irgendwann wird diese Zeit auch anbrechen. Das heißt, es könnte auch sein, dass eine stärkere Gemeinschaft, ein Gemeinschaftsgefühl, eine Aufmerksamkeit, wer wohnt da eigentlich rechts und links von mir, wer braucht vielleicht Hilfe, dass sich das weiterträgt? Und jetzt ist diese Leitung leider auch zusammengebrochen. Offensichtlich hört mich Frau Flass-Pöhler leider nicht mehr. Ich höre Sie jedenfalls nicht mehr. Dann sagen wir ganz herzlich vielen Dank. Ich glaube tatsächlich, dass das tatsächlich passieren kann. Also dass ein Stück dieser Gemeinschaft und dieser Gemeinsamkeit allein durch die Kontakte, die jetzt entstehen, vielleicht auch bleibt. Svenja Flass-Pöhler auf jeden Fall in den Schuppen ihrer Gartenhütte, Chefredakteurin vom Philosophie-Magazin, ganz herzlichen Dank hinterhergeschickt. Und das war der Tag für heute, einen Tag bevor die Läden in Deutschland schließen, die nicht für die Versorgung dringend notwendig sind. Wir müssen unser Leben vorübergehend in den Slow-Modus versetzen, den Ball flach halten, damit die Kurve der Neuinfektionen flach bleibt und unser Gesundheitssystem, Ärzte, Pflegekräfte und Co. die Krankheitsfälle managen können. Und sobald das gelingt, wird es auch wieder anders werden. Wir haben einige Anregungen geliefert, wie diese Zeit ausgefüllt und friedlich verlaufen kann. Darüber hinaus bietet natürlich auch die ARD einiges an zusätzlichem Kinderprogramm für die vorübergehende Beschäftigung der Kleinen und natürlich steht die ARD Audiothek rund um die Uhr zur Verfügung. In der finden Sie nicht nur diese, sondern auch jede Menge anderer Sendungen von Der Tag, auch auf hr2.de, Sendungen, die Sie vielleicht schon immer mal nachhören wollten, aber es fehlte immer die Zeit. Jetzt haben Sie sie vielleicht. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.